NDR Info. Kita, Schule, Uni. Der Bildungsreport.
Heute mit einer monothematischen Sendung zum Thema Sucht.
Er geht nicht raus, er hat einfach kein Leben mehr. Seit 6 bis 8 Monaten ist er halt jetzt übertrieben süchtig, dass er einfach nur durchgehend spielt.
Wie Computersucht einen Menschen verändern kann. Berufsschüler und Schülerinnen rauchen eher, Studierende trinken. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Befragung von 18- bis 25-Jährigen. Und gleich danach zeigen wir auf, wie man Süchten vorbeugen kann. Die es natürlich nicht nur bei Schüler und Schülerinnen gibt, sondern auch bei Lehrkräften. Doch seltsamerweise ist dies noch eine Leerstelle. Und damit herzlich willkommen zum Bildungsreport mit Katrin Erdmann. Es kam langsam in die Kinderzimmer und blieb. Ja, zieht manchen sogar derart in den Bann, dass der gar nicht merkt, ich bin total einsam geworden und kann nicht mehr ohne. Die Rede ist, Sie haben es sicher erkannt, vom Internet. Im Universitätsklinikum Eppendorf gibt es für solche Fälle eine spezielle Jugendsuchtklinik. 1600 Jugendliche werden dort jährlich behandelt. 400 sollen nach Angaben des Leiters Rainer Thomasius mediensüchtig sein. Mehr als 4 Stunden täglich nutzen 14- bis 29-Jährige laut einer von ihm mitverfassten Studie täglich das Internet. Wenn das Internet und/oder Computerspiele zur Sucht werden, leiden auch die Angehörigen. Das zeigt der Beitrag von NDR-Inforeporterin Jenny Witt.
An einem sonnigen Morgen kommen 2 Frauen zur Kotrops-Suchtberatung in Hamburg-Wilhelmsburg. Phyllis ist 38 und macht sich große Sorgen um ihren 19-jährigen Sohn Jem. Er spielt fast ununterbrochen ein Computerspiel auf seinem Handy. Seine 21-jährige Schwester Melda beschreibt, wie extrem die Situation inzwischen geworden ist.
Mein Bruder ist einfach nur zu Hause am Spielen. Er geht nicht raus, er hat einfach kein Leben mehr. Und falls er mal nicht spielen kann, kein Internet hat oder sonstiges, dann wird er halt mal handgreiflich. Seit 6 bis 8 Monaten ist er halt jetzt übertrieben süchtig, dass er einfach nur durchgehend spielt. Also 24 Stunden lang kein Schlaf, nichts. Falls er mal schlafen sollte, dann so 3, 4 Stunden, vielleicht auch weniger.
Melda und ihrer Mutter Phyllis ist die Sorge ins Gesicht gemeißelt. Jem ist nicht mitgekommen. Vor ein paar Tagen hat die Spielsucht ihn seinen Job als Produktionshelfer gekostet.
Er hat gearbeitet, aber halt durch die Sucht hat er seine Arbeit auch jetzt verloren. Und dadurch ist er jetzt nur noch zu Hause. Also falls er mal rausgehen sollte, dann für die Arbeit und danach wieder nach Hause. Aber da er jetzt seinen Job auch verloren hat, ist er jetzt nur noch zu Hause.
Für die Familie sei diese Situation enorm belastend, erzählt seine Schwester Melda.
Ich weiß nur, dass es echt schwierig ist. Also das fühlt sich so an, als wenn man einen aus der Familie verloren hat. Also es ist echt schwer, sowas mitzusehen, wie dein eigener Bruder halt sozusagen Tag zu Tag immer dünner wird oder vor deinen Augen stirbt sozusagen.
Auch seine Freundschaften hat Jem abgebrochen. Er schreie und packe sie auch manchmal hart an, erzählt Melda.
Also ein Teil der Familie ist ja nicht, also wir versuchen ihm zu helfen, wir versuchen auch mit ihm zu reden, aber er sagt einfach nur, okay, mal sagt er, geh mal weg oder ich will nicht und ist dann halt weiterhin am Spielen die ganze Zeit. Also er möchte einfach, ich habe das Gefühl, er möchte einfach in dem Moment nur alleine sein.
Cevik, Suchtberatungsstelle Kodrops-Wilhelmsburg-Chef.
Abuser Cevik ist Suchttherapeut und Sozialpädagoge bei Kodrops, einer der 4 Hamburger Beratungsstellen, die sich mit exzessivem Medienkonsum befassen. Ihm ist es bereits beim ersten Treffen mit Mutter und Schwester von Jem gelungen, ihnen Mut zu machen. Er gibt ihnen Strategien mit, um sie als Familie zu stärken.
Ein Süchtiger kennt keine Regeln. Therapie heißt, den Menschen beizubringen, wieder Regeln zu achten. Das ist mein Motto. Liebe zeigen und Grenzen setzen. Wir lieben dich, aber so machen wir nicht mit.
Im vergangenen Jahr wurden 14 Menschen bei Kodrops beraten und behandelt, die hauptsächlich von Online-Medien abhängig waren. Doppelt so viele wie 2016. Dies sei aber nur die Spitze des Eisbergs und viele suchen nie Hilfe, sagt Berater Cevik, selbst wenn die Sucht so schlimm wird, dass sie körperliche Probleme verursacht.
Typisches, sichtbares, würde ich sagen, ein physisches Problem, dass die Körper entweder in die Breite geht oder das Gegenteil passiert, dass die Klienten nichts mehr zu sich nehmen, vernachlässigen. Und dass sie dann von Fastfood sich ernähren, dass auch dann Klienten nicht mehr mobil sind und sich nicht mehr tragen können und so weiter.
Er macht sich Gedanken, wo all dies beginnt. Früh auf jeden Fall. Oft in den jungen Teenagerjahren. manchmal noch viel früher, auch wenn die Sucht selbst erst später hervorbricht.
Kleine Babys, kleine Kinder machen mir eigentlich die meisten Sorgen. Wenn ein Smartphone wie eine Schnullerfunktion hat, wie wird es dann weitergehen? Auch in engeren Familienkreisen sieht man ja Familien, die nicht problembewusst mit diesen Medien dann umgehen.
Genau dieser Gedanke beschäftigt auch seinen Kollegen Wolfgang Borau aus der Beratungsstelle Die Boje in Hamburg-Wandsbek. Er ist besorgt darüber, welche Befriedigung Kindern und Erwachsenen das Eintauchen in eine virtuelle Welt verschafft.
Da wird mir einfach manchmal ganz anders, wenn ich so im Alltag beobachte, wie stark ganz kleine Kinder schon geradezu konditioniert werden auf Bildschirme und ruhig gestellt werden mit Bildschirmen. Das finde ich hochproblematisch und ich finde, da kann man wirklich präventiv sehr stark entgegenwirken.
Programmierer von Apps, Spielen und sozialen Netzwerken würden die Menschen sehr gut kennen, sagt der Therapeut. Sie wissen, dass wir Glückshormone ausschütten, wenn bestimmte Dinge online geschehen und dass wir diese Momente immer wieder erfahren möchten. Sei es ein Facebook-Like, ein Sieg im Rollenspiel oder auch nur eine neue WhatsApp-Nachricht. Und das sei ein sehr ähnlicher Ablauf wie bei Menschen, die Stunden am Daddelautomaten verbringen.
Es könnte jetzt ja doch wieder etwas Interessantes Neues für mich sein. Und ich gucke 10-mal drauf und einmal von 10-mal ist dann eben wirklich wieder eine neue Nachricht aus meinem Netzwerk. Und der Reiz ist, dass etwas da sein könnte. Und bei den Computerspielen, da geht es ja natürlich wirklich auch um Faktoren, die auch sehr stark das Selbstwertempfinden beeinflussen.
Zur Boje kommen vorwiegend junge Männer, die sich in Computerspielen verlieren. Junge Frauen treten kaum über seine Schwelle, sagt Borau. Aber auch sie werden abhängig, oft durch die exzessive Nutzung der sozialen Netzwerke. Anfang des Jahres erkannte die Weltgesundheitsorganisation die sogenannte Gaming Disorder als Krankheitsdiagnose an. Ein wichtiger Schritt für deutsche Therapeuten und ihre Klienten. Momentan behandeln sie die Abhängigkeit unter anderen Stichworten. Die Therapie erfordert eine enorme Willensstärke. Komplette Abstinenz ist meist keine Option, im Gegensatz zu Alkoholismus oder vielen anderen Süchten, weil der Computer allgegenwärtig ist.
Ich hatte einen Klienten in der ambulanten Therapie, der hat sein Computerstromkabel einem Kommilitonen gegeben und hat dann nur noch, wenn er wirklich dringend an den Computer musste für E-Mails oder irgendwelche Recherchen, dann eben das Kabel mal für eine halbe Stunde bekommen.
Natürlich gibt es auch Fachkliniken, wo Menschen ihre Therapie stationär beginnen können, ohne jegliche Medien, in einem ganz anderen Umfeld. Aber wenn der Patient die Klinik verlässt, müssen die Rahmenbedingungen zu Hause unbedingt angepasst werden.
Wir brauchen ja eine Tagesstruktur. Also wenn jemand 12, 14, 16 Stunden am Computer verbracht hat und damit dann auf einmal aufhören soll und dann ist da nichts, was mache ich denn jetzt? Wie fülle ich diese endlos lange Zeit aus? Und wenn dann so gar keine Struktur da ist, kein Beruf, kein Studium, keine sozialen Kontakte, kein Sport, dann ist es echt schwierig.
Auch Phyllis und Melda hatten mit Jem zuerst ein Krankenhaus besucht, aber dort gab es keine Therapie für Mediensucht. Jetzt hoffen sie, dass Jem sich von der Beratungsstelle Codrops helfen lässt.
Ich hoffe mal, dass er endlich mal sagt, okay, was mache ich eigentlich? Manchmal ist er auch gut drauf, aber dann kommt der Moment zum Beispiel nach einer Stunde, dass er wieder halt so schreit oder handgreiflich wird oder nur spielen möchte und gar keinen anderen hören möchte. Müssen wir halt abwarten und gucken.
Jenny Witt über Hilfe für Angehörige von Computerspielsüchtigen. Inwieweit Jugendliche nach irgendetwas süchtig sind, untersucht regelmäßig die sogenannte Schulbusstudie. Regionalspezifische Daten über Berufsschüler und Schülerinnen und Studierende, also 18- bis 25-Jährige, gab es aber bisher nicht. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir hier im Bildungsreport erste Ergebnisse einer genau solchen Untersuchung besprechen können. Die JEBUS-Studie fasst den Suchtmittelgebrauch von Jungerwachsenen in Hamburg, Bayern und Sachsen zusammen. Gefördert wurde die Befragung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Durchgeführt und ausgewertet hat die Daten unter anderem Theo Baumgärtner von Sucht Hamburg, der Fachstelle für Suchtfragen in der Hansestadt. Dabei ging es zunächst um die künstliche Droge Crystal Meth. Der Konsum des Methamphetamins soll vor allem in den tschechischen Grenzregionen stark zugenommen haben. Doch Jugendliche gehören zu dieser Gruppe laut einer früheren Studie nicht. Deshalb jetzt die Frage, wie sieht es denn bei den Berufsschülern und Studierenden aus in Bayern, Sachsen und im Vergleich dazu natürlich in Hamburg? Antworten und weitere Fragen an Theo Baumgärtner von Sucht Hamburg.
Also in unserer Untersuchung, die versucht, möglichst repräsentativ zu sein, stellen wir fest, dass auch bei den 18- bis 25-Jährigen Crystal Meth noch nicht, sagen wir mal, so weit angekommen ist, dass es epidemiologisch sozusagen eine große Rolle spielt. Es sind eher subkulturelle Szenen, in denen es dann auftaucht.
Können Sie das einmal noch erklären, epidemiologisch?
Also das heißt, wenn es darum geht, die Verbreitung, die allgemeine Verbreitung des Konsums in einer bestimmten Alterskohorte.
In Ihrer Studie haben Sie auch andere Süchte untersucht bei den jungen Erwachsenen, zum Beispiel die Online-Sucht. Kürzlich gab es eine DRK-Studie. Danach sind 100.000 Kinder zwischen 12 und 17 Jahren süchtig nach sozialen Medien. Wie ist das? Legt sich das dann wieder, wenn man etwas älter wird, oder setzt sich das fort?
Wir stellen tatsächlich fest, die Verbreitung des Konsums von Substanzen geht zurück und die nicht substanzgebundenen Formen suchtgefährdenden Verhaltens nehmen zu. Und insbesondere das Internet. Und wir stellen da allerdings auch fest, dass Mädchen oder junge Frauen häufiger davon betroffen sind als Jungs. Den Mädchen und jungen Frauen fällt sozusagen ihre höhere Bereitschaft zur sozialen Kommunikation über die sozialen Medien vor die Füße. Sie nutzen das sehr stark, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Aber das ist dann gleichzeitig sozusagen auch eben halt ein Risikofaktor dafür, dass man sagt, naja, die sind internetabhängig.
Ab wann spricht man denn von einer Internetabhängigkeit?
Es werden hier 14 Fragen gestellt, dass man also ständig ans Internet denkt, viel, viel länger im Internet verbringt, als man es ursprünglich geplant hatte, dass man Freunde in der direkten Kommunikation und Freundschaftsbeziehungen vernachlässigt, dass schulische Leistungen nachlassen. Also es gibt ein Bündel von Kriterien, die erfüllt sein müssen, bevor man von Internetabhängigkeit sprechen kann.
Sie haben auch geguckt, welche und wie viele Medikamente junge Erwachsene einnehmen. Und die Zahl bei Beruhigungsmitteln ist aus meiner Sicht doch relativ hoch. Also danach hätte jeder Fünfte in den letzten 30 Tagen schon mal ein Beruhigungsmittel eingenommen. Ist das eine subjektive Wahrnehmung meinerseits, oder sagen Sie als Suchtforscher auch, ja, das ist schon besorgniserregend?
Wir haben tatsächlich eine Entwicklung, sobald ein Problem auftaucht, neigen wir sehr schnell dazu, und das lernen wir schon früh von unseren Eltern. Und wenn Sie sich die Werbung anschauen im Fernsehen, gerade in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr, es geht dann nur noch um Medikamente. Taucht also ein Problem auf, wird es am besten gelöst, indem man ein Medikament dagegen einnimmt. Das ist so eine Mentalität, die sich immer stärker ausbreitet. Und zum Teil färbt das auch ab auf die Frage, wann nehme ich ein Beruhigungsmittel? Also wenn ich mal aufgeregt bin vor einer Prüfung oder aufgrund sonstiger Ereignisse sozusagen, ist es das Einfachste, man nimmt ein Medikament. Da gibt es doch was von Ratiopharm.
Sie haben auch untersucht, wie viel geraucht wird und wie viel getrunken wird. Und man könnte sagen, zugespitzt, also die Berufsschüler, die rauchen, und die Studierenden, die trinken.
Also in der Tat, erstmal erfreulich ist es, dass es überall zurückgeht. Das finden wir auf der Bundesebene, wir finden das auch in Hamburg. Ob das in der norddeutschen Metropole Hamburg ist oder aber auch in Bremen, wo wir diese Untersuchung auch gemacht haben. Da geht also das Alkoholtrinken und das Rauchen deutlich zurück. Wenn also im studentischen Milieu eher getrunken wird, dann könnte man sagen, werden damit ja immer noch mal so ein paar Klischees erfüllt. Studierende sind sozusagen in ihrer Alltagsgestaltung freier, und da darf man also auch abends schon mal vorher über die Stränge schlagen. Während bei den Berufsschülern und Schülerinnen sozusagen diese stärker eingebunden sind in einen sehr strukturierten Alltag, sodass es da wirklich auffallen würde, würde man am Abend zu viel getrunken haben sozusagen.
Sie haben ja die Berufsschüler und Schülerinnen und Studierenden und deren Konsum, Medikamente, Drogen etc. Verglichen in Hamburg, in Sachsen und in Bayern. Nun sind wir in Norddeutschland. Die Frage ist ja, kann man sagen, es gibt ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land?
Also ich habe das mal despektierlich ausgedrückt, indem ich sagte, auf dem Land wird gesoffen, in der Stadt wird gekifft. Also das ist wirklich eben halt auf den Punkt gebracht, wie die Prävalenzen, also die Verbreitung der legalen und illegalen Rauschmitteln ist. Und das hängt eben halt damit zusammen, auf dem Land ist der Alkoholkonsum wesentlich besser gesellschaftlich integriert, als es in der Stadt der Fall ist. Während in der Stadt haben sie, was die Zugriffsmöglichkeiten auf illegale Drogen, auf Cannabis oder auch sonstige illegale Drogen anbelangt, sind die natürlich deutlich besser, als sie auf dem Land haben. Und insofern, glaube ich, erklärt sich dieser Unterschied, warum auf dem Land der Alkoholkonsum stärker verbreitet ist und in der Stadt, im großstädtischen Milieu das Kiffen.
Nun ist es so, die neue Bundesregierung propagiert das und auch alle Bundesländer für sich. Digitalisierung in der Schule, da müssen wir weiter vorangehen, da müssen wir aufholen. Das muss vielleicht ein Schulfach werden. Also da gibt es viele Ideen, da wird es auch jetzt viel Geld geben. Nun haben Sie ja auch untersucht, was die Internetnutzung mit manchen jungen Erwachsenen macht und dass es da vielleicht auch eine Entwicklung nach oben gibt. Wie beurteilen Sie das? Sehen Sie das so ein bisschen mit Sorge und sagen Sie halt, man muss darauf achten, dass man da Grenzen einzieht?
Ja, also hier ist das Stichwort Medienkompetenz sicherlich gefragt. Also wenn Sie jemanden haben, der Probleme im Umgang mit Alkohol, mit Tabak, mit anderen Drogen hat, vielleicht dadurch helfen, indem man ihm sagt, jetzt ist Abstinenz angesagt. Du rauchst nicht mehr, du trinkst nicht mehr oder du nimmst keine anderen illegalen Drogen mehr. So können Sie jemanden, der Probleme hat im Umgang mit Internet, nicht sagen, du verzichtest jetzt grundsätzlich auf das Internet, auf die Nutzung des Internets. Also es ist sozusagen dringend notwendig, um sich zu qualifizieren und auch nicht abgehängt zu werden, dass Sie mit dem Internet umzugehen vermögen. Und insofern ist das in der Tat eine neue Herausforderung. Sie müssen den Leuten eine entsprechende Kompetenz vermitteln, mit diesem Medium in einer Weise umzugehen, die für dieses Individuum nicht schädlich ist. Und das ist eine Herausforderung, in der Tat, eine neue Herausforderung.
Herr Baumgärtner, ich habe noch eine ganz andere Frage, die uns ein bisschen wegführt davon. Wir im Bildungsreport haben ja eine ganze Sendung dem Thema Sucht gewidmet und ein Thema sollte auch sein, die Sucht von Lehrkräften. Ein recht schwieriges Thema. Es gab vor einiger Zeit in Hamburg eine Lehrkraft, die gesagt hat, also das Ganze ist nur noch mit einem Glas Wein jeden Abend zu ertragen. Es ist bei der GEW, wo wir nachgefragt haben, offenbar kein Thema, da werden keine Daten zu erhoben. Es ist natürlich auch ein sehr heikles Thema. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, da müsste man schon auch noch mal genauer hingucken? Weil immerhin sind die ja für die Kinder verantwortlich.
Ja, wenn man jetzt daran denkt, unsere Schulbusuntersuchung, Schüler- und Lehrerbefragung zum Umgang mit Suchtmitteln, könnte man ja meinen, dass wir die Lehrer befragen zu ihrem eigenen Konsum. Als wir diese Studie aufsetzten, war es eine heftige Diskussion, ob wir Lehrer und Lehrerinnen überhaupt nach ihrem eigenen Konsum befragen dürfen. Und es war in der Tat so, dass von allen Seiten Widerstände kamen. Dieses Thema bitte nicht anfassen. Das heißt also, in unserer Studie befragen wir die Lehrer nach ihrer Sicht in Bezug auf den Konsum von Jugendlichen, aber nicht in Bezug auf ihren eigenen Konsum. Und ich weiß, dass beispielsweise im Zusammenhang mit dem schulischen Rauchverbot, das sich ja in erster Linie an die Schüler und Schülerinnen wandte, es auch eine heftige Diskussion gibt. Bedeutet das denn jetzt auch, dass die Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr rauchen sollen an der Schule? Also da merkte man hat plötzlich auch mit einer solchen Maßnahme, die sich eigentlich an Schüler und Schülerinnen richtete, einen Aspekt angestoßen, der jetzt plötzlich auch auf die Erwachsenen, auf die Lehrer und Lehrerinnen selbst sozusagen sich bezog. Und insofern konnte man an dieser Diskussion schon sehr, sehr schnell merken, hier ist sicherlich einiges im Argen, dass es sich zu untersuchen lohnt, aber es ist ungeheuer schwer, in dieses Feld hineinzukommen.
Alkohol spielt ja im Alltag von vielen Menschen eine Rolle. Man geht ins Restaurant, man trifft sich, Alkohol ist fast immer präsent. Wann, sagen Sie denn, muss ich selber auf mich achten und sagen, oh, da trinke ich vielleicht jetzt ein bisschen zu viel?
Da sprechen Sie einen wichtigen Aspekt an. Also ich glaube, derjenige, der am besten entscheiden kann, ob mein Konsum problematisch ist oder nicht, das bin ich selber. Wenn ich mich selber mal frage, warum trinke ich, wie viel trinke ich vor allen Dingen dann, weil ich ohne zu trinken nicht mehr entspannen kann. Aber es ist ungeheuer schwer, sich das auch einzugestehen. Aber ich glaube, viele Menschen haben ein Gespür dafür, dass sie wissen, halt, stopp, ich glaube, ich trinke zu viel. Und dann sollten sie sich überhaupt nicht scheuen, wirklich überhaupt nicht scheuen, dann entsprechende Beratungsstellen aufzusuchen. Nicht im Sinne schon der Sucht, sondern erstmal auch der Suchtentstehung.
Soweit Theo Baumgärtner, Suchtforscher in Hamburg. Ja, er hat ja gerade anschaulich auf die Lehrstelle zur Sucht bei Lehrkräften aufmerksam gemacht. Für den Bildungsreport hatte sich parallel dazu Reporter Christian Wolf in Schleswig-Holstein zu dem Thema aufgemacht.
Vor rund einem halben Jahr hat eine Lehrerin aus Hamburg einen Hilferuf abgesetzt. Öffentlichkeitswirksam erzählt sie einer Tageszeitung, dass sie ihren Beruf nur noch mit Rotwein erträgt. Helmut Siegmann war auch Lehrer, sogar Schulleiter eines Gymnasiums in Kiel. Auch er hat in seiner aktiven Zeit Stress am Arbeitsplatz erlebt. Sein Ausgleich war Sport. Mittlerweile ist Siegmann aktiv beim Schleswig-Holsteinischen Philologenverband.
Das passiert in allen Berufen, das passiert auch bei den Lehrern, nicht? Wenn also, sagen wir mal, die Menschen keinen Ausweg wissen, dass dann eben halt auch Drogen eine Rolle spielen können, ist es ein Tabu, denn eins ist klar, Lehrer stehen anders als in anderen Berufen ständig unter sozialer Kontrolle, nicht? Also 30 Kinder erleben das den ganzen Vormittag, erzählen das zu Hause, was da ist, das heißt, es würde sofort auffallen, nicht? Wenn jemand dort also angeschlagen ist oder eine Fahne hätte.
Astrid Henke, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein, ist vorsichtig. Konkrete Zahlen zur Sucht bei Lehrkräften fehlen ihr. Allerdings sieht sie keine große Notwendigkeit dafür, dass Pädagogen anfälliger für Drogen sein sollten als andere Berufsgruppen.
Dass Lehrkräfte, sei es nun auch Alkohol- oder tablettensüchtig sind, das gibt es eindeutig. Deshalb gibt es auch die entsprechenden Beratungseinrichtungen, die wir auch also aus personalrechtlicher Sicht, also damals, also als sie eingerichtet worden sind, gefordert haben, uns dafür eingesetzt haben, dass es entsprechende Beratungen gibt.
An drei Einrichtungen können sich Schleswig-Holsteins Lehrkräfte wenden. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen, das sogenannte IQSA, den Arbeitsmedizinischen und den Schulpsychologischen Dienst. Zudem sind nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien 4 Suchthelfer landesweit im Einsatz.
Sie sind ausgebildet worden von der Leitstelle für Suchtgefahren am Arbeitsplatz in der Landesverwaltung. Sie verfügen darüber hinaus über eine Zusatzqualifikation zum betrieblichen Ansprechpartner bei psychologischen Belastungen. Diese Suchthelfer bieten Gefährdeten und Suchtkranken unter anderem Begleitung bei Behandlung und Wiedereingliederung bzw. Nachsorge an, Informationen über Hilfsangebote sowie die Moderation von kollegialen Gesprächen oder bei Konflikten.
Fest steht, Lehrer in Schleswig-Holstein sind am Arbeitsplatz gestresst. Das haben 90% in der bundesweit ersten Umfrage zum eigenen Arbeitsplatz angegeben. Arno Heidmann arbeitet in der Suchtberatungsstelle Diako in Kiel. Einen Zusammenhang zwischen Stress und Sucht sieht er nicht.
Ich bestreite in keinem Fall, dass der Arbeitsplatz auch mit Stress verbunden ist, in jedem Fall. Aber ob ich jetzt den Alkohol zur Beruhigung oder zur Entspannung benutze, das hängt dann doch von mir selbst ab. Also da gibt es ja auch andere passable oder nicht passable Verhaltensformen. Ne?
Und dennoch scheint das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein das Thema ernst zu nehmen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien.
Wir wollen ein wissenschaftlich basiertes Konzept erstellen, um die Gesundheitssituation unserer Lehrkräfte nachhaltig verbessern zu können. Im nächsten Jahr werden wir dazu auch einen Kongress veranstalten, um die unterschiedlichen Aspekte des Themas und mögliche Unterstützungsmaßnahmen mit den Beteiligten und Fachleuten zu diskutieren.
Inwieweit es dabei aber auch um das Thema Sucht gehen soll, hat Bildungsministerin Prien nicht gesagt. Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist es dennoch der richtige Ansatz. Gerade das Thema Gesundheitsschutz habe in den vergangenen Jahren gelitten, so Landesvorsitzende Astrid Henke.
Das ist wichtig. Es gibt da kaum gute Sachen bisher und deshalb ist da wichtig, die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Also die Arbeitsbelastung zu senken ist für uns ein ganz wichtiger Punkt und dann eben auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz voranzukommen. Also eine Gefährdungsbeurteilung an den Schulen zu machen, da die Schulleitung zu unterstützen, dass man da die Arbeitsplätze sich genau anguckt. Wo sind Belastungen? Wo müssen wir Kolleginnen und Kollegen entlasten, damit sie die Arbeit gut machen können?
Sucht bei Lehrkräften. Was sich dazu in Schleswig-Holstein tut, werden wir hier im Bildungsreport natürlich weiter beobachten. Am Hamburger Institut für Lehrerbildung und Schulentwicklung werden nicht nur gefährdete Schülerinnen und ihre Eltern beraten. Es gibt auch ein Angebot speziell für die Suchtvorbeugung von Berufsschülern und Schülerinnen. Dieser sogenannte Stationenparcours heißt Alles im Griff und wir haben bei einem solchen zugeschaut.
20 Berufsschüler strömen in die umfunktionierte Pausenhalle der Anna-Warburg-Schule in Hamburg und unterhalten sich laut. Die angehenden sozialpädagogischen Assistenten, die vor allem in Kitas arbeiten werden, sollen an diesem Vormittag einen Stationenparcours zur Suchtprävention durchlaufen. Eine Gruppe von 6 jungen Erwachsenen setzt sich zunächst in einer Ecke der Pausenhalle in einen Stuhlkreis. Vor ihnen steht eine Art Glücksrad. Lehrerin und Anleiterin Petra Möller erklärt, was es damit auf sich hat.
Das ist unser Cannabisrad. Das läuft so, dass eine von euch, wer möchte, gerne drehen kann und wir dann die Fragen vorlesen.
Eine Schülerin dreht das Rad. Als es stehen bleibt, deutet ein roter Pfeil auf einen kleinen bedruckten Abschnitt. Wie viele Jugendliche kiffen regelmäßig in Hamburg, lautet die Frage. Das Rätselraten beginnt.
Regelmäßig aber?
Ja, ich würde trotzdem sagen 50%.
Nee.
Also die Studie ist 2 Jahre alt. Dieses Jahr wird eine neue Erhebung in Hamburg gemacht. Also man sagt 17%. Ja, die Wahrnehmung aber bei allen ist eine höhere, eine andere. Es wird eher so wahrgenommen, dass jeder Zweite also kifft. Laut der Studie ist das nicht so.
In der Viertelstunde an dieser Station erfahren die Schüler vor allem Fakten. Über eigene Erfahrungen mit der illegalen Droge sprechen sie nicht, kennen sich aber insgesamt recht gut aus mit der Wirkung von Hasch und Gras.
Ich glaube, wir hatten alles. Ne? Kann das sein? Okay, dann sind Sie hier fertig.
Entstanden ist das Berufsschulprojekt am LI, dem Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Hier leitet Andrea Rodig das Suchtpräventionszentrum.
Berufsbildende Schulen, das sind ja Häuser, in denen ganz viele verschiedene Schulen unter einem Dach sind. Das heißt, es sind junge Menschen mit unterschiedlichen Schulbiografien, die im Rahmen ihrer Ausbildung dort zur Schule gehen oder dort im Rahmen ein Fachabitur machen können oder Abschlüsse nachholen. Und das heißt, das ist gar nicht so ganz leicht, in diesem Rahmen mit doch schon etwas, meist schon älteren Jugendlichen, noch wie vorher in weiterführenden Schulen systematisch suchtpräventive Angebote zu machen.
In der Anna-Warburg-Schule steht Berufsschüler Niklas an einer anderen Station des Parcours, jetzt ohne Lehrerin Petra Müller. Die Azubis sollen 5 Fotokarten mit Gegenständen auswählen, die sie in einen Urlaub auf einer einsamen Insel mitnehmen würden. Der Gedanke dahinter: Was macht mich stark? Was brauche ich eigentlich für mein persönliches Glück? Und gehören Suchtmittel dazu?
Ein Smartphone, eine Hängematte, Sportgeräte, eine Kamera und Sonnenschutz.
Aber würde man hier in der Schule wirklich zugeben, in irgendeiner Form süchtig zu sein? Niklas' Klassenkameradin Stine hat für ihre einsame Insel jedenfalls auch eine Fotokarte mit Bierflaschen und eine mit einer Zigarettenschachtel ausgewählt.
Damit ich ja wenigstens ein bisschen Spaß habe, ich stelle mir das ein bisschen langweilig vor, so 3 Wochen auf einer einsamen Insel, ne?
Ganz so locker bleibt es allerdings nicht. Das zeigt sich beim Suchtsack. Neben dem Cannabisrad die 2. Station, an der die jungen Erwachsenen mit einer Lehrerin ins Gespräch kommen sollen. Niklas und 4 Mitschüler haben sich an einen Tisch gesetzt und ziehen aus einem Beutel Suchtmittel heraus. Als eine Handyattrappe zum Vorschein kommt, gibt Niklas zu:
Man will halt immer erreichbar sein, immer wissen, was so los ist in der Welt, gerade auch bei den Freunden. Und ich persönlich bin auch ein bisschen doll unterwegs da so.
Ja, also das ist ja auch häufig für, also sagen wir zumindest auch die Schüler, dass sie darauf angewiesen sind natürlich. Selbst der Vertretungsplan ist inzwischen digital,
sagt Hildegard Fleischer. Die Lehrerin, die sonst an einer Stadtteilschule unterrichtet, begleitet häufig den Parcours. Dafür hat sie sich zusätzlich qualifizieren lassen.
Seid ihr demnächst Erzieher? Oder?
Ja.
Ja, und ihr werdet ja auch mit dem Thema konfrontiert werden. Welche Regeln würdet ihr vorschlagen?
Die künftigen sozialpädagogischen Assistentinnen für Suchtgefahren zu sensibilisieren, ist ein zentraler Baustein im Stationenparcours. Quintessenz der kurzen Diskussion in der Kleingruppe?
Also rechtzeitiger Austausch wirklich auch, ne? Wie allgemein damit umgegangen wird, ne? Und für manche Eltern ist auch schon sehr entlastend, so bei Elternabenden zum Beispiel zu hören, dass andere Eltern auch das Problem haben.
Vielleicht keine Patentlösung für die relativ neue Suchtproblematik mit den Smartphones, aber nach 1,5 Stunden Parcours doch zumindest ein kleiner Schritt, um das Thema zu enttabuisieren. Denn das ist für die Leiterin des Suchtpräventionszentrums am Hamburger Lehrerinstitut, Andrea Rodig, zwar einerseits das Ziel, zugleich aber die größte Herausforderung in der Zusammenarbeit mit Schulen.
Wie geht man mit diesem Thema so souverän um, dass es selbstverständlich ist und auf der anderen Seite nicht, sage ich mal, anderen Angst macht und sagt, huch, das ist jetzt eine Schule, wo besonders viele betroffen sind. Das ist genau das Dilemma, was wir auf vielen Ebenen feststellen. Und das versuchen wir eben, ja, versuchen mit unserer Arbeit leichter zu machen und selbstverständlicher diese Themen auch anzusprechen, weil sie selbstverständlich sind.
Klaas Christoffersen über den Hamburger Stationenparcours. Ja, und das war ja auch schon der Bildungsreport zur Sucht auf NDR Info. Anregungen und Kritik gern per Mail an bildungsreport@ndr.de. Tschüss und danke für das Interesse, sagt Katrin Erdmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.